Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu der 8. Folge von «Schule im digitalen Wandel». Barbara und ich haben festgestellt, dass Digitalität bzw. auch die Schule der Zukunft ganz neue Herausforderungen wird an uns herantragen. Zum Beispiel haben wir es immer wieder mit Jugendlichen zu tun oder Kindern, die aus schwierigen Verhältnissen kommen oder auch aus Verhältnissen, wie sie zum Beispiel müssen flüchten müssen. Und dazu habe ich heute jemanden eingeladen. Nicole Bächler, willkommen. Wer bist du, Nicole?
Ich heiße Nicole und ich bin von Beruf Sozialpädagogin. Ich habe lange in verschiedenen Bereichen gearbeitet, zum Beispiel in der stationären Jugendhilfe im Heim mit minderjährigen Asylsuchenden, auch mehrjährig zusammengearbeitet. Genau, und habe jetzt längere Zeit in einem Bundesasylzentrum gearbeitet mit minderjährigen Jugendlichen, genau.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, du hast geschafft mit minderjährigen Jugendlichen. Ich nehme an, die vielfach kommen sie ja aus Fluchtgründen.
Genau, also um den Begriff vielleicht nochmal erklären, man sagt ja UMA, ja, heisst unbegleitet minderjährige Asylsuchende. Das bedeutet, das sind Kinder oder eben hauptsächlich Jugendliche, die ohne Eltern geflüchtet sind bzw. ohne elterliche Begleitung hier in die Schweiz einreisen.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Die haben eigentlich nur ihr Nattel und da war es dann mit dem, was ankommt, oder zum Teil noch weniger?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Da kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, von welchem Milieu das kommt. Aber der grösste Teil, ja, kommt auch mit dem, was sie anhaben. Vielleicht noch ein bisschen etwas im Rucksack. Und ja, ein Nachteil oder gewisse haben natürlich nicht einmal das. Es sind je nachdem in Gruppen unterwegs gewesen. Und teilweise haben sie dann nicht einmal ein Nachteil. Genau.
Und sie kommen dann ins Bundesasylzentrum zu euch und dort müssen sie auch in die Schule und sind auch bei euch auf der Wohngruppe. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen, wie das abläuft?
Ja, also zuerst einmal sind sie natürlich werden sie aufgenommen im Zentrum. Also da kann sein, dass sie gerade selber anlaufen oder dass sie an der Grenze aufgefasst werden, zum Beispiel von der Polizei, und dann bringen sie ins Zentrum. Genau. Und so in der ersten Zeit gehen sie vielleicht die ersten zwei Wochen noch nicht in die Schule, weil dann noch ganz viele Sachen laufen, wie zum Beispiel, dass man Fingerabdrücke entgegennimmt, mal zuerst mal schaut, was ist das für eine Person. Sie haben einen Termin mit dem Anwalt. Genau, so Sachen. Und dann, ja, läuft das Asylverfahren und dann sind es normalerweise ungefähr 3 Monate in dem Zentrum.
Also was machen sie denn den ganzen Tag bei euch? Gehen sie in die Schule? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, sie gehen in die Schule. Das ist vom Morgen um 8 Uhr bis um 12 Uhr und dann am Nachmittag vielleicht noch bis um 3:30 Uhr. Die Schule ist extern und ist ein bisschen Niveau angepasst, kann man sagen.
Also Mathe, Deutsch,
genau, Mathe, Deutsch, Englisch. Hauptsächlich Mathe, Deutsch, aber es finden auch viele andere Sachen statt. Also die Lehrpersonen machen mit ihnen auch Unternehmungen, gehen von raus, es gibt Sport oder kochen zusammen. Weil das ist jetzt eben der Punkt, oder, wenn man davon ausgeht, was sie vielleicht für Geschichten haben. Gibt es Jugendliche, die sich vielleicht nicht eine halbe Stunde auf etwas konzentrieren können und die vielleicht die Abwechslung auch ein bisschen brauchen oder sich unser Lernsystem nicht gewohnt sind. Und da gibt es so, kann man sagen, individuelle Unterrichtsformen, genau. Aber da müsste man dann vielleicht eine Lehrperson fragen.
Natürlich. Bei dir haben sie ja in dem Fall, du hast eine andere Aufgabe gehabt mit den Jugendlichen. Magst du vielleicht dazu etwas sagen?
Genau, also meine Aufgabe hat hauptsächlich beinhaltet, sie mal aufzunehmen im Ersten, also das ganze Eintrittsprozedere zu machen. Da gibt es auch einen Leitfaden für die Betreuung von minderjährigen Asylsuchenden in den Bundesasylzentren. Ein Teil fängt an mit einem Eintrittsgespräch, wo es mal darum geht, die Jugendlichen auch kennenzulernen. Und da wird auch mit Dolmetscher gemacht. Und das ist uns immer sehr, sehr wichtig gewesen, weil da kann man schon mal sehr vieles abfangen oder ihnen auch erklären. Also, dass sie sich mal können im Zentrum orientieren können. Was heisst das überhaupt? Also, das fängt nur schon an. Wo ist das WC? Oder zu wem muss ich gehen, wenn ich ein Problem habe mit meinem Asylverfahren? An wen muss ich mich wenden? Und das tun wir ihnen in dem Eintrittsgespräch erklären. Oder was auch für Regeln gibt im Zentrum. Oder wieso haben wir Sicherheitsangestellte? Das sind alles Sachen, die man verunsichern kann. Und ihnen schon mal so einen Anknüpfungspunkt gibt, wenn sie da besser Bescheid wissen. Und dann ist natürlich auch wichtig, zum sie kennenlernen, was habe ich da für einen Mensch vor mir, haben sie Kontakt zu der Familie, was interessiert sie, wie lange sind sie in die Schule gegangen, ist für uns auch wichtig, zum Wissen, an welchem Niveau das wir anknüpfen müssen. Und das kann ganz unterschiedlich sein, wie sie da, wie das Gespräch ist, gewisse wollen da erzählen und andere sind vielleicht ein bisschen zurückhaltender, weil man ist natürlich auch eine fremde Person, genau. Und ein anderer Teil von dem ist auch Freizeitgestaltung. Das bedeutet, was nach der Schule passiert oder was in der Ferienzeit passiert. Das sind verschiedene Sachen. Also dort legen wir viel Wert oder haben wir viel Wert darauf gelegt, dass es Sachen sind, wo sie sich können ablenken können, dass sie nicht die ganze Zeit immer müssen, über Sachen nachdenken. Eben ganz normale Aktivitäten wie Fußball spielen oder man macht einen Ausflug. Auch ein Teil kann sein, den wir vor allem während der Ferien gemacht haben, wenn jetzt keine Schulzeit ist, dass man sagt, wir machen einmal einen Workshop über Normen und Werte in der Schweiz zum Beispiel. Also was ist wichtig in der Schweiz, was muss ich über die Schweiz wissen oder was muss ich über Gesundheit wissen, wie tue ich mir selber gut schauen. Genau.
Jetzt die Jugendlichen, die zu dir kommen, du hast es vor allem mit jungen Männern zu tun gehabt, mit Jugendlichen und jungen Männern, die haben ja zum Teil dann schon gewisse Traumas, wo sie mitnehmen, also Kriegstraumas, Fluchttraumas. Mhm. Was ist denn ein Trauma?
Also ein Trauma, wenn man es jetzt ganz plausibel erklären will, ist, wenn man es von der Sprachherkunft anschaut, vom Griechischen, ist ursprünglich eine Wunde gewesen. Und jetzt kann man es eigentlich so ganz pragmatisch erklären, dass man da von einer seelischen Wunde kann reden. Was dazugehört, ist natürlich eine gewisse Orientierungslosigkeit, eine gewisse Auswegslosigkeit, sich nicht können wehren. Und ein grosser Teil macht auch aus, die Erschütterung zum Beispiel von Wertvorstellungen. Also man kann sich jetzt vorstellen, ein Kriegstrauma, dass, wenn man Krieg erlebt, tut das natürlich auch viele Vorstellungen, wie etwas müsste sein, erschüttern im Inneren. Mhm. Genau.
Jetzt bist du gerade in der Ausbildung zur Traumapädagogin. Was ist denn Traumapädagogik?
Das ist eine sehr gute Frage. ich lache, weil viele haben immer das Gefühl, man redet von Traumatherapie. Dabei geht es in der Traumapädagogik um etwas anderes. Also es geht nicht darum, zum Traumas zu therapieren, sondern es geht darum, wie wir in einem pädagogischen Umfeld arbeiten, so dass das entweder Traumas, weitere Traumas verhindert oder nicht retraumatisierend ist.
Also retraumatisierend heisst, dass das Ganze wieder vorkommt.
Genau, oder zum Beispiel, also vielleicht kommen wir nachher noch auf das, es gibt zum Beispiel so, wo man kann reden, das ist ein traumatisierendes Umfeld oder ein traumapädagogisches Milieu. Oder? Man tut schauen, wie kann man ein Milieu schaffen, wo sich die Jugendlichen sicher und aufgehoben fühlen. Und man kann natürlich viel sagen, es gibt immer wieder die Frage, ja, woher meist man, ist jemand traumatisiert oder nicht? kann man grundsätzlich nie sagen, weil wir als Pädagogen nicht die Diagnose machen, aber wir gehen davon aus, man kann traumatisiert sein und dann kommt das denen zu gut, aber es kommt natürlich auch Jugendlichen zu gut, die vielleicht nicht unbedingt schwer traumatisiert sind, aber das Umfeld und das Milieu ist natürlich gleich hilfreich. Und so zum Hintergrund kann man vielleicht auch sagen, Traumapädagogik ist auch aus dem heraus entstanden, vor allem aus der Geschichte von Jugendheim, oder, wo es zum Beispiel sehr viele Abbrüche gegeben hat, weil Pädagogen total überfordert waren mit grenzwertigem Verhalten von Jugendlichen. Und viele dann Sätze fallen, wie zum Beispiel, ja, der gehört nicht an den richtigen Ort oder wir sind nicht das richtige Setting für den Jugendlichen. Und in der Traumapädagogik geht es darum, um die Jugendlichen zu stabilisieren, aber auch Pädagogen und Pädagoginnen zu stabilisieren. Weil das hat natürlich eine Wechselwirkung aufeinander. Und wenn ein Jugendlicher zum Beispiel in ein anderes Heim muss oder immer Wechsel hat oder von der Familie wieder ins Heim und hin und her, das sind auch wieder Beziehungsabbrüche, die retraumatisierend sein können.
Also wenn ihr jetzt Jugendliche habt oder ein Trauma vermutet, was machen wir denn konkret zuerst?
Also, ja, jetzt, wo ich arbeite, ist das vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, weil ein grosser Teil der Jugendlichen hat ein Trauma, oder? Und im Idealfall will man natürlich schauen, dass sie das Trauma möglichst stark verarbeiten können, in Form von einer Therapie zum Beispiel, wenn sie das möchten. Jetzt jedoch im Asylwesen zum Beispiel ist das natürlich herausfordernd, weil man weiss nicht, bleibt der Jugendliche da, wer ist das überhaupt, darf er da bleiben, darf er nicht da bleiben. Dann kommt natürlich noch dazu, dass sie nicht lange werden bei uns sein, jetzt in einem Zentrum. Und eine Traumatherapie braucht meistens längere Zeit und dort ist auch wichtig, dass man eine Beziehung hat oder eine konstante Beziehung jetzt zum Beispiel zum Therapeuten. Ein Zimmerwechsel. Das in einem Bundesasylzentrum ist da halt manchmal so, dass man aus räumlichen Gründen muss Zimmer wechseln. Für einen Jugendlichen ist das natürlich nervig, wenn er alle 3 Wochen muss ins Zimmer wechseln, aber manchmal geht es halt nicht anders. Und das ist eine extreme Fremdbestimmung. Und manchmal muss es gleich sein, wo wir zum Beispiel auch mal einen Jugendlichen hatten, der dann völlig ausgerastet ist wegen dem. Und im ersten Moment ist das Verhalten störend, oder? Für uns als Pädagogen, für die Mitarbeiter von der Sicherheit. Aber sich vielleicht einmal fragen, ja, warum verhält er sich so? Das ist auch ein wichtiger Bestandteil von der Traumapädagogik, die Annahme vom guten Grund. Also vielleicht macht er das nicht einfach zum mühsam tun, sondern es kann sein, er fühlt sich zu fremdbestimmt oder er hat einen Kontrollverlust, was natürlich für jemanden traumatisierend, wo vielleicht schon also jemand traumatisiert, der schon einen Kontrollverlust erlebt hat, mehrmals gerade wieder kann aufleben. Und dann haben wir uns gefragt, oder es ist dann vielleicht schon ein bisschen spät gewesen, aber wir haben dann reflektiert, wie können wir so Situationen in Zukunft anders gestalten. Oder jetzt, er war dann ein Jugendlicher gewesen, der sehr gerne mitgeholfen hat und mitagiert hat und wenn es Probleme gegeben hat, auch unter den Jugendlichen gerne Lösungen gesucht hat. Und dann haben wir eben gesagt, ja, in Zukunft würden wir es jetzt zum Beispiel so machen, dass anstatt einfach sagen, ja, du musst jetzt das Zimmer wechseln, ihn mit einbeziehen und sagen, hey, schau, wir haben ein riesen Problem, wir haben ein räumliches Problem, wir sollten da irgendwie ein Zimmer wechseln, hast du vielleicht eine Idee? Und viele haben dann manchmal einfach, also wir haben dann auch gemerkt im Team, dass einige Angst haben, ja, vielleicht kommt er mit irgendeiner blöden Idee, die wir gar nicht umsetzen können. Aber es kann ja auch sein, dass er eine tolle Idee hat und wir dann das Problem zusammen lösen können.
Genau. Du hast jetzt zwar von der Grundannahme oder von der Grundhaltung geredet, jedes Verhalten hat manchmal einen guten Grund. Gibt es noch andere so Merksätze oder Leitsätze, die man in der Traumapädagogik
haben? Ja, also es gibt so also die... Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, wenn ich ein bisschen anschaue. Aber es gibt so die Grundhaltungen in der Traumapädagogik. Und eben das eine ist, was ich dir gesagt habe, die Annahme vom guten Grund. Also das bedeutet, wie schon gesagt, man geht davon aus, jedes Verhalten hat eine Erklärung oder einen Grund dahinter. Dann ist ein grosser Teil Transparenz, also das bedeutet Information, man erklärt, wieso dass man etwas macht. Partizipation ist ein Punkt mit Einbeziehen, also dass man sich überlegt, wo kann man die Jugendlichen oder Kinder mit einbeziehen in ihrem eigenen Prozess, in der Gruppe, in einer Klasse. Dann ein weiterer Teil ist die Expertenschaft. Das bedeutet, wie das Wort schon sagt, also jeder ist Experte von seinem eigenen Verhalten oder von seiner Person, wo vielleicht gewisse Pädagogen, da haben wir manchmal ein bisschen, oder, dass wenn man ein Problem hat, wenn wir am liebsten schon die Lösung anbieten. Ja, genau. Oder man hat so ein bisschen die Tendenz, um zu sagen, oh komm, ich habe doch eine Idee, hast du das probiert oder hast du das probiert? Und eigentlich kennt sich der Jugendliche selber meistens schon sehr gut. Und dass er einfach anschaut, hey, ich habe da und da beobachtet bei dir, weißt du, warum dass du das machst? Ich könnte mir vorstellen, es ist wegen dem, das wäre dann der Grund. Hast du irgendeine Idee, wie wir das angehen können? Ja, und da haben wir auch schon ganz, haben mich Jugendliche auch schon überrascht, dass sie dann Lösungen gefunden haben, die ich dann ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen streng gefunden habe, aber sie haben das dann gebraucht. Ein weiterer grosser Teil ist die Wertschätzung. Also, das geht in dem Sinne eben, ihres Verhalten auch zu würdigen. Zu schätzen, wenn sie etwas gut machen, aber auch können abholen, wenn es jetzt für uns vielleicht nicht ganz korrekte Verhalten ist. Also ich mache ein Beispiel, ein Jugendlicher kifft zum Beispiel, ist natürlich nicht gut, aber einfach einmal zu sagen, hey, ich kann mir vorstellen, dass das beruhigt dich auch. Und das ist vielleicht ein bisschen komisch im ersten Moment, weil man hat ja dann schnell die Tendenz zu sagen, ja, das ist nicht gut, was du machst. Aber auch von dem können dann schauen, was machen wir jetzt mit dem und wie gehen wir weiter. Und ein grosser Punkt, der wäre ich auch bewusst am Schluss, weil ich da einfach das Beste finde, ist die Freude. Also die Freude finden im Alltag. Viele Jugendliche oder vor allem traumatisierte Jugendliche können sich teilweise fast nicht mehr lösen von dem Alltagstrott, von dem oder immer am Nachstudieren. Und einfach in Sachen Freude reinbringen. Klingt jetzt vielleicht logisch, oder? Man sagt, ja, das ist wichtig im Pädagogischen, aber man kann zum Beispiel überlegen, also jetzt so etwas, was mir gerade in den Sinn kommt, was ich gemacht habe mit den Jugendlichen, das Thema Ämtchen oder Zimmer aufräumen, das schießt alle an. Das macht niemand gern. Und einfach, wie kann man da lustig machen? Und dort haben wir verschiedene Sachen gemacht, dass man sie einfach animiert oder ein bisschen mit Spass reinkommt. Es ist Putzenszeit oder mit Musik machen und sie dort auch mit einbeziehen. Also da haben wir tolle Erfahrungen gemacht oder verschiedene Spiele gibt es da. Genau.
Aber wenn ich dir jetzt so zulasse, die sechs Grundhaltungen, das sollte ja eigentlich jede Pädagogin und jeder Pädagoge beim Lernen als auch in der Erziehung haben.
Ja, das sagst du richtig. Das ist so, ja. Ich denke ein bisschen zurück vielleicht an, ich meine, ich arbeite ja jetzt schon 12 Jahre als Pädagogin, oder? Und ich denke, wir haben schon einen wichtigen Schritt gemacht, wenn ich jetzt beobachte, nach dem Studium, wo ich in die Pädagogik gekommen bin, in einem Heimalltag, zu jetzt, gibt es schon viele Sachen, die wir auch abgeschafft haben, aber wo man wäre noch erstaunt, was in gewissen Heimen noch alles gemacht wird. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe zu arbeiten, nach dem Studium, hat es einen Regelkatalog gegeben, zum Beispiel. Und das ist auch, da gibt es heute noch Heime, die das machen, aber das haben wir da irgendwann abgeschafft, weil man kann nicht für jeden, also dort hat man zum Beispiel gewusst, wenn man das macht, wenn man raucht, passiert da, wenn man wenn man auf Kurve geht, abhaut vom Heim, passiert da. Aber das ist eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäss, weil jeder Jugendliche braucht ja dann etwas anderes. Und es kann sein, dass einer halt ein bisschen eine strengere Strafe braucht wie der andere. Das mag vielleicht unfair sein, Aber wenn man es eben transparent macht, wie ich vorher gesagt habe, oder auch den anderen Jugendlichen da in der Gruppe erklärt, wird das eigentlich manchmal auch relativ gut angenommen.
Jetzt haben wir ja die Grundhaltungen gehabt und jetzt hast du den Jugendlichen vor dir und dann?
Also ich denke jetzt, etwas, was ich sagen kann, ist sicher, wenn ich jetzt einen Jugendlichen habe, der vielleicht sehr aufbrausend ist, machen wir das jetzt als Beispiel, oder? Dann, das ist jetzt vielleicht etwas, eben, was du gesagt hast, das müsste eigentlich jeder Pädagoge gelernt haben im Studium aber wie man, oder in der Ausbildung, aber wie macht man es denn? Wir haben von Natur aus schon Tendenz zum Widerstand leisten, oder? Wenn sich jemand aufbäumt oder verrückt ist oder aggressiv wird. Und mir jetzt hat das sehr geholfen, zum Beispiel eben der gute Grund, dass ich weiss, hey, das Verhalten hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern es hat einen Grund und es hat einen Grund, wieso dass er sich jetzt so verhaltet. Und nur schon in dieser Annahme merke ich, gehe ich ganz anders auf den Jugendlichen zu. Oder dass ich ihn zum Beispiel probiere abholen und sage, hey, du bist jetzt aber verrückt. Hey, ich beobachte, krass, du zitterst ja, das ist ja wahnsinnig. Also da muss ja Zeug abgehen, jetzt gerade in deinem Kopf, oder? Und eben, es wäre jetzt arrogant zu sagen, dass das immer funktioniert. Aber grösstenteils holt es eben schon jemand oben ab, wenn man einfach mal das ernst nimmt, was jetzt gerade ist. Und vielleicht hat man manchmal eher die Tendenz zu sagen, hey, wieso wirst du jetzt so verrückt oder beruhig dich mal. Oder, das gibt es ja viele Sätze, die wir wahrscheinlich alle von uns kennen, wo man halt einfach mal sagt. Oder? Und einfach das Bewusstsein, finde ich, ja, ist schon mal ein wichtiger Punkt.
Also man könnte quasi sagen, der erste Schritt ist einmal wahrnehmen und
abholen
und reagieren, möglichst ruhig und beobachtend reagieren. Also nicht wertend, sondern beschreibend.
Genau.
Und dann?
Und dann geht es ums Stabilisieren. Also es kann ja sein, zum Beispiel, dass der Jugendliche sagt, nein, ich bin nicht verrückt oder mal, ich bin hurenhässig. Und dann mal schauen, hey, warum? Das ist dann eben, warum bist du denn so hässig?
Ja.
Und dann einfach schauen, was man, also ich sage dann viel den Satz, was machen wir jetzt mit dem? Was machen wir jetzt? Jetzt bist du hässig, was machen wir? Müssen wir rauslaufen? Was brauchst du? Oder, sie wissen ja vielmals nicht, vielleicht, was sie brauchen.
Finde ich eine schwierige Frage.
Ja, was brauchst du? Ja, ist natürlich, das ist auch so, was ich vorher gesagt habe, so eine Pädagogenfrage, wo man viel sagt, was brauchst du? Aber was machen wir jetzt? Du holst ihn mit ins Boot, oder, die Person. Und wenn sie nicht wissen, gebe ich vielleicht mal eine Idee, oder muss ich dich jetzt in Ruhe lassen, oder komm, wir gehen schnell ein bisschen raus, oder ja, je nachdem, wenn man den Jugendlichen kennt, auch ein bisschen weiss man vielleicht, was gut tut.
Also ich höre jetzt da den Faktor Zeit aus, also sprich, sich Zeit, was machst du, wenn du jetzt keine Zeit hast, also wenn jetzt gerade alles miteinander einbricht, oder ich nehme an, meistens kommt ja dann mehreres zusammen, oder?
Ja, das ist eine riesen Herausforderung, da hast du recht. Und das ist sehr unbefriedigend, oder? Darum tun auch viele Institutionen, die vielleicht wo traumapädagogische Konzepte ihrem Leitfaden oder ihrem Konzept einnehmen, tun auch ihre Personalressourcen erhöhen. Weil das ist klar, also traumapädagogisch arbeiten braucht eine enorme Präsenz. Also eine Konstanz hineinbringen, genau.
Jetzt im Schulzimmer haben wir natürlich nicht gerade so grosse Traumas, aber wir haben sicher so kleine Verletzungen, die auch in der Pause passieren können, etc. Und ich denke, es eigentlich die Sachen, die du erzählst, die kann man eigentlich sehr gut auf ganz kleine Situationen anwenden.
Ja, sicher. Auf jeden Fall.
Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen aus der Traumapädagogik, die du möchtest in Äther raus weitergeben?
Ja, also bevor ich das Interview hatte heute mit dir, ist einfach etwas so zu der traumapädagogischen Haltung, die ich gerne den Leuten mit auf den Weg gebe. Und das ist so eine Geschichte, oder wenn man sich einmal überlegt, was ist denn Traumapädagogik? Oder einfach, zum einmal reinkommen, haben wir mal eine Geschichte in der Weiterbildung, wo es einfach um ein Häschen geht, das auf der Wiese rumhüpft und eigentlich nichts Falsches denkt, glücklich ist und total vergisst, dass im Revier vom Luchs ist. Und eigentlich hat es ja das gewusst. Und es wird dann der Luchs kommt dann und tut das Häschen verjagen. Das Häschen rennt davon, geht in eine Höhle rein, aber der Luchs kann es fast schnappen. Und es hört seinen Atem, es hört sein Knurren und spürt, dass es in einer ausweglosen Situation ist. Also es kann nicht weg. Es kommt dann der Jäger und der Luchs flüchtet. Und ich finde einfach, die Geschichte zeigt einfach sehr gut auf, wenn man sich dann überlegt, es ist zwar sehr kindlich, aber man kann sich überlegen, wie hat sich jetzt das Häschen gefühlt? Was hat es vielleicht für körperliche Reaktionen gehabt? Und was würde es denn brauchen, wenn es heimkommt zu der Hasenmama? Und was wäre störend? Oder was würde das Vertrauen schwächen? Und was würde es stärken? Und ich tue jetzt nicht sagen, was jetzt dort die Lösung ist auf das, weil das ist etwas, was sich jeder selber kann überlegen kann. Ist aber eine Geschichte, die mir sehr geholfen hat, in die traumapädagogische Haltung hineinzukommen.
Ich möchte dich gerne in ein neues Spiel, das ich gerne mit dir möchte ausprobieren, am Schluss noch reinnehmen. Und zwar die schnelle Frage-Antwort-Runde. Nicole, kann man Traumapädagogik mit einer Gruppe machen?
Ja.
Wie grenzt man sich ab, wenn man mit traumatisierten Jugendlichen zu tun hat?
Das ist jetzt eine gute Frage. Wie grenzt man sich ab? Indem, dass man sich selber versucht zu stärken.
Was heisst sich stärken?
Also die eigene Selbstfürsorge. Also ein Team zum Beispiel gut überlegen, wie können wir auch uns selber versorgen, nicht nur die Jugendlichen. Weil jemand, der sich selber nicht kann versorgen kann, wie soll er denn einen Jugendlichen können versorgen oder jemand traumatisiert können versorgen? Also ist die Selbstfürsorge auch etwas ganz Wichtiges, was man auch im pädagogischen Team thematisieren sollte. Oder zum Beispiel, also das fängt bei der Pausenkultur an, es fängt an mit den Arbeitszeiten, wie gehe ich vorbereitet in ein Gespräch zum Beispiel.
Wie kann ich mich selber reflektieren? In Bezug auf Traumapädagogik?
Grundsätzlich könntest du jetzt einfach die Grundhaltungen nehmen, die ich vorher gesagt habe. Die Transparenz, Partizipation, Expertenschaft, guter Grund, Wertschätzung, Freude und mal nach diesen Punkten nachgehen, wo du das in deinem Alltag umsetzt.
Wenn ich mal überfordert bin, was soll ich machen?
Das ist völlig okay, wenn du mal überfordert bist. Authentisch bleiben. Am Jugendlichen oder wenn es in einer Situation ist mit einem Jugendlichen, transparent sein und sagen, ich weiss jetzt gar keine Lösung.
Wo soll ich Hilfe holen?
Bei deinem Team zum Beispiel oder eine traumapädagogische Supervision machen.
Nicole, jetzt vielleicht zusammengefasst als Schlusswort, was gibst du den Leuten jetzt draussen mit, wenn jetzt Pädagoginnen und Pädagogen zuhören?
Ich gebe ihnen mit, probieren die Sachen aus, dann euch mal einlesen in die Traumapädagogik. Ich habe dir ja nachher noch ein paar Literaturtipps gegeben, die du kannst dazu nehmen, aber lesen euch ein und probieren die Sachen aus. Also nicht überlegen, es geht nicht, sondern wieso nicht? Wieso eigentlich nicht? Einfach probieren. Es gibt viele Sachen, die ich ausprobiert habe und ich gedacht habe, das könnte noch etwas schwierig sein, aber die Resultate waren spannend gewesen.
Nicole Bechler, danke vielmals für das Gespräch.
Ja, bitte, gern geschehen.
Und wir hören uns nächstes Mal in der Folge Nummer 9, wenn es heisst, ein Roboterfest in der 2. Klasse. Bis dann.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.